Als Scott sich am 9. Dezember 1911 endlich an den Anstieg des Gletschers wagt, ahnt er nicht, dass Amundsen zu diesem Zeitpunkt schon einen Vorsprung von 450 Kilometern hat. Nach und nach schickt Scott die Leute aus seinem Team zurück zum Basislager. Mit 5 Männern und 2 Schlitten zieht Scott schließlich zum Pol. Einer davon ist Oberleutnant Boas. Er klagt:
Schlitten ziehen bricht einem das Kreuz. Es ist die schlimmste Arbeit, die ich je getan habe. Das Starten noch mehr als das Ziehen. 10 bis 15 Mal ein verzweifelter Ruck, um den Schlitten erst einmal in Bewegung zu setzen. Ich habe noch nie so gezogen, mich noch nie so verausgabt wie hier, wo ich unablässig mit letzter Kraft an dem Leinengurt zerre, der um meinen armen Bauch gezogen ist.
Täglich 9, manchmal 10 Stunden kämpfen sie sich durch die grenzenlose weiße Wüste. Sie sehen keine Spuren von Amundsen und seinen Hunden. Daher glauben sie, sie werden den Wettkampf gewinnen.
Arvid Fuchs weiß aus eigener Erfahrung, dass Scotts Strategie, seine Männer so viele Stunden laufen zu lassen, falsch ist.
Man muss, das ist ganz entscheidend, eben mit seinen Kräften haushalten. Man darf sich nicht verausgaben, weil es sind ja Riesenstrecken, die man dort zurücklegen muss. Und wenn man gleich losrennt und sagt, ich bin jetzt frisch und ausgeschlafen und jetzt renne ich, bis ich nicht mehr kann, dann rächt sich das, weil man dann irgendwann erschöpft ist und dann vielleicht auch nicht mehr richtig reagiert in Gefahrensituationen. Also man muss immer die gesamte Distanz vor Augen behalten und eben mit seinen Kräften haushalten.
Zu der Zeit, als Scott am 9. Dezember 1911 seinen Anstieg auf den gewaltigen Beardmore-Gletscher erst beginnt, ist Amundsen nur noch 171 Kilometer vom Pol entfernt. Amundsens letzter Anlauf beginnt. Die lange Wanderung hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. Er hat Erfrierungen im Gesicht, Entzündungen, Schmerzen und Schorf über der ganzen linken Seite. Seine Huskies werden gefährlich. Vor lauter Hunger beißen sie in das Holz der Schlitten. Inzwischen muss man jede Minute höllisch auf sie aufpassen, sonst werden sie zu Feinden der Menschen. Trotzdem kommen sie immer noch gut voran. Amundsen notiert in seinem Tagebuch:
Minus 28 Grad, Südwind. Etwas kalt, wenn die Haut im Gesicht aufgesprungen ist. Aber kein Grund, Klagelieder anzustimmen. Gelände und Laufen wie gewohnt, erstklassig. Schlitten und Ski gleiten leicht und angenehm.
Noch 27 Kilometer bis zum Pol. Olaf Bjaaland, zu der Zeit der norwegische Langlauf- und Skisprungmeister, einer von Amundsens Männern, beschreibt den Spannungszustand, in dem sich alle befinden.
Jetzt können wir im Liegen zum Pol blicken. Und ich höre die Achse schon knarren. Wir sind alle aufgeregt. Werden wir die englische Fahne sehen? Gott sei uns gnädig.
Amundsen ist nervös. Einmal glaubt er, Scotts Team in großer Entfernung vor sich hermarschieren zu sehen. Aber es ist nur eine Luftspiegelung. Immer wieder hat er das Geräusch von Motorschlitten im Ohr. Sind es Täuschungen oder nicht? Hat Scott mit seiner Technik vielleicht schon längst über ihn und seine Erfahrung gesiegt? Die ganze Welt weiß es schon, nur er selbst nicht? Wie ein geprügelter Hund würde er nach Norwegen zurückkehren.